Es gibt ja schon seit einer ganzen Weile eine ziemlich intensive Debatte um Vermietungsplattformen wie Airbnb, Expedia oder Booking. Auch wir haben hier im Podcast in der vergangenen Episode ja schon über Airbnb und Booking gesprochen, zumindest am Rande. Und für Kritikerinnen und Kritiker gelten diese Plattformen als Treiber für Wohnungskrisen in Großstädten. Die Argumentation? Wenn viele Wohnungen in Städten dauerhaft an Touristinnen und Touristen vermietet werden, fehlen sie einfach auf dem Wohnungsmarkt. Die Städte gehen dagegen ganz unterschiedlich vor. Ein aktuelles und extremes Beispiel ist Barcelona, denn dort will die Stadtverwaltung bis 2028 alle Ferienwohnungen abschaffen. Könnte es aber nicht eventuell einen Mittelweg geben, der die Interessen der Anwohner und eben auch den Wunsch nach flexiblen Reisen unter einen Hut bringt? Kann eine Stadt überhaupt für Einwohner und Gäste attraktiv sein, wie wir es ja auch im vergangenen Podcast ein bisschen diskutiert haben? Das schauen wir uns in dieser Folge mal ein bisschen konkreter an, nämlich am Beispiel von Hamburg. Ich bin Christian Bollert. Dieser Podcast hier ist kein Hotel. Wir sind vielleicht dann doch eher eine liebevoll und aus unserer Sicht geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In Deutschland gehört neben Berlin und München Hamburg zu den beliebtesten Städtereisezielen. Und wie die meisten anderen Großstädte hat auch Hamburg die Vermietung von privatem Wohnraum an Urlauberinnen und Urlauber geregelt. Welchen besonderen Weg Hamburg da gewählt hat und warum private Unterkünfte durchaus erwünscht sind und wie die Stadt den Tourismus lenkt, das besprechen wir in dieser Episode mit dem Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH. Michael Otremba ist seit knapp 10 Jahren Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH und der Hamburg Marketing GmbH. Als Vorstandsmitglied in verschiedenen nationalen und europäischen Netzwerken setzt er sich unter anderem dafür ein, dass es neue Perspektiven braucht, wie der Erfolg der Tourismusbranche gemessen wird. Welche das sind, besprechen wir auch in dieser Episode. Zuerst einmal freue ich mich aber auf Michael Otremba hier im Brand 1 Podcast und ich sage Moin und herzlich willkommen.
Hallo Herr Bollert, freue mich, dass wir sprechen können.
Es gibt ja internationale Metropolen wie New York oder das von mir eben erwähnte Barcelona, die Dienste wie Airbnb ganz verbieten. Staunen Sie da oder bewundern Sie vielleicht sogar die Kolleginnen und Kollegen?
Nein, bewundern würde ich nicht sagen. Ich glaube, Airbnb ist natürlich ein wichtiger Player geworden. Wenn man sieht, woher diese Idee kommt, damals bei einem Designkongress, glaube ich, entstanden in der Idee, Luftmatratzen anzubieten, um Besuchern des Kongresses Übernachtungsmöglichkeiten offerieren zu können und jetzt einer der wichtigsten Player im Tourismusmarkt, dann kann man davor schon den Hut ziehen, finde ich. Und es hat auch das Reisen sicherlich verändert. Aber ich glaube, wir haben hier in Hamburg extrem klug und früh reagiert, um auf der einen Seite diese Kraft zu nutzen, aber sie auch zu regulieren. Und in unseren Augen ist auch ein Verbot keine ganz sinnvolle Lösung, sondern wir haben den Weg gewählt, wirklich regulierend eingreifen zu können. Ich muss allerdings auch dazu sagen, als Airbnb damals auf die Städte zugegangen ist, das war schon sehr selbstbewusst, um nicht den Begriff Hybris zu formulieren. Weil man hatte deutlich gemerkt, da ist sozusagen der Silicon Valley-Ansatz und die Haltung, ihr Städte könnt eh nicht ohne uns. Und ich glaube, da ist es gut gewesen auch, dass sich Städte in Deutschland zusammengeschlossen haben, kurz geschlossen haben, um an Lösungen zu arbeiten.
Dann dröseln wir es doch mal ein bisschen auf und gerade auch die Lösungen. Sie haben gesagt, komplettes Verbot war von Anfang an für Sie keine Option.
Nein, es war keine Option, weil es auch, man kann ja einen Markt nicht verhindern. Ne? Es ist ja eine Kraft, die da entsteht. Menschen und der Markt wollen reisen und wollen vielleicht auch anders reisen und suchen auch in Ferienwohnungen etwas anderes, als sie vielleicht im Hotel suchen. Und von daher ist ein Verbot für uns keine Option gewesen. Man muss allerdings natürlich auch immer die Situation der Stadt mit bedenken. Wie ist die Wohnraumsituation in der jeweiligen Stadt? Wie ist es in den Vierteln? Und ich glaube, das, die Art und Weise, wie Hamburg reagiert hat, wie gesagt, war klug und vorausschauend.
Dann gucken wir uns das doch mal an. Was war denn daran so klug aus Ihrer Perspektive?
Naja, erstmal das Gespräch mit Airbnb aufzunehmen und sich nicht einfach davor zu verschließen, sondern zu verstehen, was ist der Wunsch von Airbnb und es auch abzugleichen mit den Bedarfen, die hier Einheimische haben, die der Wohnungsmarkt mit sich bringt und dann Lösungen zu finden über Registrierung, über Transparenz, über Nachverfolgung und dann auch, wenn Grenzen überschritten werden, Sanktionen.
Wie sieht denn das aus? Also wie sieht denn diese Transparenz und aber auch die Nachvollziehbarkeit mit diesen Nummern beispielsweise aus?
In der Tat, Sie sprechen die Registrierungsnummern an. Das ist natürlich ein wichtiges Argument, um erstmal einen Überblick zu bekommen. wer welches Angebot überhaupt offeriert und wer über welchen Zeitraum auch Wohnungen zur Verfügung stellt. Und da einen guten Wert zu definieren und zu sagen, das ist etwas, was der Markt benötigt, aber das ist auch etwas, was die Stadt verträgt. Da hat man sich angenähert und das eine ist natürlich Grenzen zu definieren und das andere ist dann aber auch wirklich Ressourcen einzusetzen, um zu schauen, ob diese Grenzen eingehalten werden. Und das geschieht bisher noch über Personalressourcen, wird zukünftig aber auch sehr stark natürlich über technische und KI-Lösungen funktionieren.
Das heißt, im Moment laufen tatsächlich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Stadt und gucken, wo es Wohnungen gibt, die nicht gemeldet sind oder ob die auch korrekt gemeldet sind?
Genau, weil das eine ist ja, dass man kluge Regeln aufstellt, aber wenn kluge Regeln nicht überprüft werden und dann auch Sanktionen ausgesprochen werden, dann hilft es nicht so sehr. Dann sind das wahrscheinlich Mechanismen, wo der Markt dann in Dimensionen abdriftet, die man nicht möchte. Und von daher ist in der Tat die Überprüfung, die Evaluierung wichtig und das wird zukünftig noch viel stärker technischer vorgenommen werden.
Ich habe gelesen, es gibt tatsächlich, ich glaube seit 2019 ungefähr 900 Ordnungswidrigkeitsverfahren, wahrscheinlich sind es mittlerweile sogar noch mehr. Also da ist auch schon eine Menge kontrolliert worden.
Ja, und das muss auch so sein, weil wie gesagt, die Zielsetzungen sind natürlich nicht gerade vielleicht parallel, sondern die Zielsetzung, die Airbnb hat, ist ja nicht romantisch, wir wollen Luftmatratzen verbieten, sondern die Zielsetzung von Airbnb ist, Gewinn zu machen. Die Zielsetzung der Vermieter, die das dann auch vielleicht professionell betreiben, ist Gewinnmaximierung. Die Zielsetzung der Stadt ist eine ganz andere. Die Zielsetzung der Stadt ist, dass die Lebensqualität in der Stadt hoch ist, dass die Stadt attraktiv ist für Einheimische, weil dann ist sie auch attraktiv für Gäste. Und damit haben wir natürlich einen Zielkonflikt da. Und von daher geht es nur auch über Kontrolle.
Sie haben aber auch gesagt, Sie sehen natürlich auch, da ist ein Markt, den kann man sozusagen nicht einfach so verbieten. Und es gibt auch Vorteile von Ferienwohnungen. Was sind denn aus Ihrer Sicht dann Vorteile von Ferienwohnungen?
Naja, Sie sind wahrscheinlich auch schon bei einem Airbnb-Host zu Gast gewesen und das Gefühl, in eine Stadt einzutauchen und Teil dieser Stadt zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ein Tourist zu sein, sondern wenn ich nach Amsterdam reise, selber für eine gewisse Zeit ein Amsterdamer zu sein, eine Wohnung zu haben, einen Kühlschrank zu haben, den ich auch selber füllen muss, vielleicht zu kochen mit Freunden. Also all das, was man zu Hause eigentlich auch macht, das ist etwas, was Airbnb natürlich über viele Angebote schon sehr clever auch promotet und organisiert. Und letzten Endes ist es ja so, dass Reisende wollen Abenteurer sein, sie wollen Explorer sein, sie wollen Inspiration suchen. Was viele Reisende gar nicht sein wollen, ist der typische Tourist. Wie häufig versuchen Reisende zu vermeiden, als Tourist erkannt zu werden? Warum? Weil wir als Reisender jemand sein wollen, der in die Stadt eintaucht, der live like a local, der dort das Franzbrötchen isst, wo auch Hamburger das Franzbrötchen essen. Und das ist etwas, was natürlich diesem Trend auch wahnsinnig viel Kraft gegeben hat.
Diese Frage mit dem Franzbrötchen müssen wir auf jeden Fall im Podcast noch klären, aber also wo Sie Ihr Franzbrötchen essen. Aber Sie haben die Ferienwohnungen auch angesprochen. Wo ist denn dann die Grenze, die Sie in Hamburg sozusagen setzen? Also wenn es gewerbliche Vermietungen sind, also wo ist bei Ihnen Schluss?
Das kann ich gar nicht sagen, wo Schluss ist. Ich kann nur sagen, wir haben aktuell 7.000 bis 7.500 registrierte Ferienwohnungen und bei uns ist Airbnb kein großes Thema im Sinne von Konflikten, weil wir sehr früh das Thema angegangen sind, es reguliert haben und es auch kontrollieren. Wir wissen aber natürlich auch, dass dort, wo jetzt nicht dieser Gedanke von privat bei privat eine Rolle spielt, sondern wo Plattformen hunderte von Objekten bündeln, dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kollegen in Barcelona sehen. Es sind ja nicht die Privatleute, die jetzt ihre Ferienwohnung vermieten und dort für 30 oder 60 Tage Gäste haben, das Thema, sondern es ist dort ein Problem, wo ganze Wohnungsblöcke ausgehöhlt werden oder ganze Viertel ausgehöhlt werden und Nachbarschaften unterminiert werden.
Michael Otremba sagt das, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und in dieser Episode geht es gleich darum, welche Aussagekraft eigentlich Übernachtungszahlen haben und wie und ob eine Stadt überhaupt den Tourismus lenken kann. Herr Otremba, bei Städtereisen, da schauen sich Gäste ja in der Regel dann doch die beliebtesten Punkte und Sehenswürdigkeiten an. Wir wollen alle wahnsinnig individuell sein, aber wenn wir in Kopenhagen sind, das haben wir letzte Woche auch diskutiert, dann rennen doch alle irgendwie zur Meerjungfrau. Das heißt ja aber auch, dass die Touristinnen und Touristen fast immer sich in bestimmten Stadtteilen auch ballen. In Hamburg wäre das vermutlich Mitte und St. Pauli und da finden ja auch oft dann Events statt, demnächst Reeperbahn-Festival oder ähnliches. Ne? Das kann ja aber auch dazu führen, dass dann dort auch die Hotels entstehen, dass dann der Charakter dieser jeweiligen Viertel auch wieder verändert wird. Wie viel kann denn da eine Stadt überhaupt lenken? Weil das ist ja gar nicht alles in ihrer Kontrolle.
In der Tat. Ich habe mal irgendwann mit meiner lieben Kollegin in Paris gesprochen, die sagte, ich kann noch so viel machen, aber Erstbesucher, Menschen, die zum ersten Mal nach Paris kommen, die wollen den Eiffelturm sehen. Das ist so. Und bei uns ist es so, viele, viele Hamburgerinnen und Hamburger führen ihre Freunde, die zu Besuch kommen, natürlich auch zur Elbphilharmonie. Warum? Weil wir stolz sind auf diese Stadt, weil wir stolz sind auf das, was dort errichtet wurde und was 2017 eröffnet hat. Und da hat eine Steuerung, wenn man denn überhaupt steuern möchte, ihre Grenzen. Und auf der anderen Seite wollen Sie als Gast das Gefühl haben, dass Sie gesteuert werden. Sie wollen als Gast auch das Gefühl haben, dass Sie selber erkunden können, dass Sie erobern können. Da wollen Sie nicht das Gefühl haben, dass jemand Sie steuert. Also von daher halte ich das Thema des Steuerungsansatzes für zumindest diskutabel. Ich glaube, wichtig ist, dass wir, die wir für Tourismus verantwortlich sein dürfen und damit für eine der Ursehnsucht von Menschen, weil seit 5000 Jahren reisen Menschen, wir müssen das Verständnis entwickeln, dass eine Stadt, die attraktiv für Einheimische ist, die wird es auch für Gäste sein. Andersrum funktioniert aber dieser Kausalzusammenhang nicht. Das heißt, wir müssen viel mehr im Blick haben, was macht die Lebensqualität in der Stadt aus und was sind die Bedürfnisse der Menschen, die hier leben. Und wenn die sich wohlfühlen, wenn die Lebensqualität hier hoch ist, dann wird es auch Menschen anziehen. Und dann geht es natürlich auch über die Kommunikation von Highlights in der Stadt, die vielleicht eher versteckte Highlights sind, die man nicht so sehr auf dem Schirm hat. Und da sind dann gerade auch Tourismusorganisationen in den Städten hoffentlich die besten Experten, die dann immer wieder Tipps geben können, wo man mal in eine Bar gehen sollte oder wo man sein Franzbrötchen auch kaufen sollte.
Das finde ich ganz interessant, den Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben. Haben wir tatsächlich vergangene Woche im Podcast auch schon kurz gestriffen, dass sozusagen die Leute, die in der Stadt oder in der Region leben, dass die eigentlich auch sehr, sehr wichtig sind. Und in Hamburg ist die Akzeptanz zumindest, wenn man den Umfragen so glaubt, die auch Sie in Auftrag gegeben haben, ziemlich groß, also deutlich mehr als die Hälfte der Hamburgerinnen und Hamburger sagt, dass der Tourismus überwiegend vorteilhaft ist. Wie erklären Sie sich das, dass das so ist? Weil Barcelona beispielsweise würde sicher anders ausfallen.
Ja, ich würde sogar noch ein bisschen differenzieren. Also in unserer letzten Umfrage haben 9 von 10 gesagt, der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt. 7 von 10 haben gesagt, der Tourismus ist wichtig für die Lebensqualität in der Stadt. Und jeder Zweite hat sogar gesagt, der Tourismus ist wichtig für meine persönliche Lebensqualität. Und ich finde, das ist eine unglaublich spannende Perspektive, weil der Tourismus sorgt dafür, dass wir eine unglaubliche Breite und Dichte von Kulturangeboten haben. Wir haben so viele Restaurants, weil wir auch so viele Gäste haben. Und wir haben auch eine ÖPNV-Taktung, die so hoch ist, weil so viele Gäste die Stadt besuchen. Und diese Akzeptanz ist für uns Permission to Grow. Also das ist die Legitimation überhaupt, dass wir weiter auch für Hamburg werben dürfen, immer im Einklang mit der Perspektive der Hamburgerinnen und Hamburger. Und unsere Aufgabe ist es halt nicht, möglichst viele Menschen in kurzer Zeit durch die Stadt zu schleusen. Davon haben weder die Gäste etwas, die durch die Stadt kommen, noch hätte die Stadt davon etwas. Aber wir machen das, was wir tun, aus Stolz auf die Stadt, weil wir diese Stadt lieben, weil sie unglaublich attraktiv ist und immer mit der Perspektive auch, wir sind ja genauso wie die Menschen, die hier leben, die 1,85 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und wir wollen, dass die Lebensqualität weiter hoch bleibt.
Jetzt haben Sie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass diese 1,85 Millionen, dass die sich wohlfühlen und dann kommen sozusagen auch die Touristen. Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, ist das nicht in jeder Stadt so? Also ist das nicht auch in München und Berlin und Stuttgart auch so?
Was ist in der Stadt so?
Na, dass die Leute sich dort wohlfühlen, dort gerne leben und die Touristen dann, ich sag mal, trotzdem kommen?
Ja, aber das ist ja auch gut, wenn das auch in anderen Städten so ist. Ich kann sagen, aus dem Dialog, den wir gerade auch im internationalen Netzwerk führen, dass die Perspektive auf, wir zählen einfach nur Übernachtungszahlen, die ist spätestens seit 6, 7 Jahren, gehört die der Vergangenheit an. Wir diskutieren viel, viel mehr im Kreis dieser europäischen Tourismusorganisationen, wie kriegen wir das Thema Lebensqualität gestärkt, wie kriegen wir die Balance hin zwischen den Bedürfnissen der Menschen, die in den Städten leben, und den Bedürfnissen der Gäste. Und wir haben im Kreis der Vorstände von 50 Tourismusorganisationen in diesem Jahr gesagt, was sind die 2 größten Herausforderungen, die wir haben? Und die größte Herausforderung ist A, KI. Wie kriegen wir es in die Unternehmen und in die Prozesse integriert? Und die zweitgrößte Herausforderung ist unsere Reputation bei Bürgern und Bürgern der Stadt. Vor 10 Jahren hätten Tourismuschefs was ganz anderes gesagt. Die hätten gesagt, wie kriegen wir denn die Übernachtungszahlen gesteigert von X auf Y? So, und da hat sich die Perspektive massiv geändert, wie auch die Fragestellung, woran messen wir denn eigentlich unseren Erfolg und was machen wir denn?
Aber wie misst man denn? Weil ich sag mal so, Übernachtungszahlen kann man immer schön vergleichen und kann irgendwie sagen, 20 Millionen hier, 40 Millionen da oder so. Aber es ist ja viel schwieriger dann zu messen.
Absolut. Und das ist auch eine Herausforderung, die wir haben. Und letzten Endes brauchen wir auch für Legitimation, für unsere Erfolge, brauchen wir auch Zahlen, Daten und Fakten. Und deswegen sind wir so froh über diesen Aspekt der Lebensqualität, der jetzt rauskam in unserer Umfrage, dass wir nicht mehr nur gemessen werden an Übernachtungszahlen. Und die Wirtschaftssenatorin beispielsweise aus Hamburg, Melanie Leonard, betont immer wieder gerade auch den Zusammenhang zwischen Tourismus und der Lebensqualität in Hamburg. Und aus unserer Perspektive geht aber die Bedeutung des Tourismus und des Reisens noch viel weiter. Tourismus bildet, also Reisen bildet. Humboldt hat schon damals gesagt, jede Reise bildet. Und die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Das heißt, wirklich verstehen, wie die Welt tickt, was die Welt bewegt, im Dialog sein mit anderen, zuhören. Das ist etwas, was Reisen ausmacht. Und da geht es darum, letztendlich auch diese Hintergründe noch viel, viel mehr in den Mittelpunkt zu stellen, wenn wir argumentieren, warum Tourismus, warum Reisen so wichtig ist.
Das ist ja dann wiederum aber im ersten Moment vielleicht ein Punkt, wo die Einwohnerinnen und Einwohner sagen, ja, meine Güte, ob die jetzt gebildet werden, die hierher kommen, ist mir erstmal wurscht.
Das Schöne ist ja, dass auch die 1,85 Millionen, die in Hamburg leben, mal mindestens 30 Tage im Jahr wahrscheinlich Reisende sind, weil sie Familie besuchen, weil sie Freunde besuchen, weil sie selber Urlaub machen. Und deswegen ist das Herausragende an dieser Branche, ist, dass wir wirklich mit einer der Ursehnsucht von Menschen zu tun haben. Reisen ist eine Ursehnsucht von Menschen. Und stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn wir alle nur in einem Tal leben würden und nie die Chance hätten, über den Bergrand hinauszuschauen. Wie eindimensional wäre unsere Perspektive? Wie national wäre unsere Perspektive? Und von daher glaube ich, ist auch gerade bei den Hamburgern das Thema Reisen in der DNA der Stadt verankert. Wir sind eine Hafenstadt. Unsere Prosperität kommt durch den Hafen. So, wir haben seit Anbeginn an gelernt, was es heißt, weltoffen zu sein und Menschen aus aller Welt in dieser Stadt zu empfangen. Und von da ist hier, glaube ich, wirklich der Boden dafür da, den Tourismus so zu gestalten, dass er Teil der DNA der Stadt ist. Und deswegen sind auch Diskussionen, die es vielleicht an anderen Orten geben kann zum Thema Tourismus, in Hamburg kaum ein Thema.
Michael Otremba von der Hamburg Tourismus GmbH hier im Brand 1 Podcast. Herr Otremba, jetzt haben wir viel über positive Aspekte gesprochen, auch, ich sag mal, über einen größeren Blick auf das Thema Tourismus. Und da werden wir sicher auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Aber wo würden Sie denn sagen, drückt bei Ihnen der Schuh in Hamburg? Also was kann denn bei Ihnen noch besser werden? Sie werden ja auch Dinge haben oder sehen, wo Sie sagen, da könnten wir vielleicht ein bisschen uns noch strecken.
Hamburg hat insgesamt 755 Quadratkilometer. Und es ist total spannend, sich mal anzuschauen, wie andere europäische Metropolen, wie groß die eigentlich sind. Paris mit 105 Quadratkilometern, Amsterdam mit 219 Quadratkilometer. So, das soll einmal so einordnen, in welchem Dialog wir da auch sind mit anderen Metropolen und über welche Größen wir reden. Und natürlich hat auch Hamburg Viertel, die mehr von Gästen besucht werden als andere. Also es sind mehr Gäste auf St. Pauli als in Barmbek. Das ist so. Ja. Und die Frage ist aber gar nicht so sehr, ist die Quantität der Gäste ein Problem, selbst auf St. Pauli, sondern ist es eher das Verhalten der Gäste. Und wenn sie Tourist sind und wenn sie ein Wirtschaftsfaktor sind, dann verhalten sie sich vielleicht auch so. Wenn sie Gast sind, verhalten sie sich anders. Wenn sie privat als Gast eingeladen sind, dann befolgen sie die Regeln des Gastgebers auch und orientieren sich daran. Und wenn wir über Themen reden, wo der Tourismus wirklich ursächlich Auslöser ist, dann reden wir eigentlich nie über Quantitäten, sondern wir reden immer über das, was dann das Verhalten sozusagen negativ gestaltet. Also wenn wir beispielsweise den Schlager-Move sehen, 300.000 Menschen, die ausgelassen in bunten Klamotten feiern und Marianne Rosenberg nachsingen. Wie toll. Menschen, die dann aber unter Alkoholkonsum in Hauseingänge urinieren, überhaupt nicht toll. Und zwar bei 1 geht das los, dass es nicht toll ist. Ja, also von daher ist es immer das Verhalten. Und das ist etwas, wo wir dann auch, ich sag mal, Gäste sensibilisieren müssen. St. Pauli ist kein Entertainment-Park. St. Pauli ist ein unfassbar ehrliches, spannendes Viertel, wo Hamburgerinnen und Hamburger leben. Und keiner möchte das so erleben.
Und wie machen Sie das? Also was sind da Ihre Schritte, um das zu verändern, um, ich sag mal, die Negativfolgen des Sauftourismus zu verhindern?
Na, gerade auf St. Pauli gab es eine spannende Kampagne vor einiger Zeit, die hieß St. Pauli pinkelt zurück. Sehr humorvoll, sehr St. Pauli-like. Das heißt, wenn Menschen dort an gewisse Stellen uriniert haben, dann spritzte das, was man da von sich gegeben hat, zurück. So, man hat darüber informiert, man hat Informationen verteilt dazu, wie wichtig St. Pauli ist für die Menschen, die dort leben. Man hat also versucht aufzuklären und man hat auch auf humorvolle Art und Weise etwas zurückgegeben. So, und das sind natürlich spannende Aktionen. Und wir sehen gerade auch, dass Kollegen aus Amsterdam beispielsweise auch ähnliche Wege gehen, um immer wieder klarzumachen, ihr seid willkommen bei uns, wir freuen uns, dass ihr da seid, aber akzeptiert, hier leben Menschen.
Wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt und Sie haben die Fläche zum Beispiel angesprochen, dann ist es ja schon auch so, dass beispielsweise der Hamburger Flughafen jetzt durchaus auch noch attraktiver werden könnte, oder?
Ich finde den hochattraktiv. Er ist gerade zu einem der besten Flughäfen Europas gewählt worden in dem Segment.
Also da sehen Sie keinen Verbesserungsbedarf sozusagen?
Ist die Frage, worüber wir reden. Also wenn es um Schönheit des Flughafens geht, würde ich sagen, toll. Wenn es um inzwischen auch Prozessgeschwindigkeiten geht, würde ich auch sagen, toll. Wenn Sie mich fragen, fehlen Interkont-Direktverbindungen? Ja, würde ich sagen, ja, das ist so. Das ist aber auch etwas, was die Kollegen am Flughafen nicht so einfach lösen können. Weil diese Long-Distance-Verbindungen, die sind natürlich dort vorhanden, wo die Flughäfen Drehkreuze sind, in Frankfurt und in München. Aber wir sind mit der Arbeit, die am Flughafen gemacht wird, eigentlich sehr happy.
Sie haben das Thema KI auch angesprochen als Herausforderung, was natürlich viele Städte haben. Wie sieht es eigentlich in Hamburg aus mit dem Fachkräftemangel? Also gerade im Bereich Tourismus hört man ja auch immer wieder, dass es nach Corona durchaus schwierig ist. Wie stehen Sie da in Hamburg da im Vergleich aus Ihrer Perspektive?
Ich kann das mit anderen Städten nicht wirklich vergleichen, weil mir da die Daten dazu fehlen. Was ich sagen kann, ist, dass Tourismus eine sehr personalintensive Branche ist, weil Service am Gast, Dienstleistungen am Gast lässt sich nur sehr schwer über KI ersetzen. Also man kann Prozesse einfacher machen beim Einchecken. Airlines haben das vorgemacht, Hotels ziehen danach und ich halte das auch für sehr sinnvoll, das so zu machen. Aber den richtigen Service am Gast, das geht nur über Personal. Und gerade in der Gastronomie ist es natürlich auch ein sehr personalintensives Thema. Was ich aber auch wahrnehme, ist, dass die Top-Marken, und da rede ich jetzt gar nicht über Ketten, sondern Top-Arbeitgebermarken, die klar machen, wie wichtig die Beziehung zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin ist, die auf flexible Arbeitszeitmodelle setzen, die verstehen, wie Freizeit und Arbeit miteinander in Einklang gebracht werden muss, die reden gar nicht über Fachkräftemangel. Also die wissen, wie wichtig die Personalressource ist und kümmern sich entsprechend drum. Aber natürlich ist es so, dass wir inzwischen auch merken, dass gar nicht Fachkräfte, sondern einfach Arbeitskräfte auch an vielen Stellen fehlen. Und da weiß ich aber auch gerade in Hamburg, ist die Politik dabei, den regulatorischen Rahmen auch so zu definieren, dass wir möglichst schnell Arbeitskräfte auch kriegen können.
Und jetzt haben wir das Thema KI schon hier und da mal gestriffen. Sie haben auch gesagt, dass das auch unter Ihren Kolleginnen und Kollegen ein großes Thema ist. Wo ist denn da im Tourismus gerade so die Herausforderung aus Ihrer Perspektive beim Thema künstliche Intelligenz?
Und aus unserer Perspektive wird KI vielleicht größer sein als das Internet selber. Und damit kommt eine unglaubliche Kraft auf uns zu und vor allem eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und das ist etwas, was, glaube ich, alle Unternehmen gerade fordert, weil es ist für viele Neuland. Es wird in unseren Augen nahezu alle Prozesse in Unternehmen verändern. Es bietet ganz viele Möglichkeiten und es entwickelt sich in einer Geschwindigkeit, die wir kaum greifen können. Und ich hatte das Glück, vor 6, 7 Jahren bei South by Southwest in Austin zu sein. Und da war das Zitat, "The race of our generation is quantum computing, it's not AI." Also heißt übersetzt, Quantum Computing ist die Herausforderung für unsere Generation und gar nicht künstliche Intelligenz. Und damit reden wir über die Verdopplung der Speicherkapazitäten und damit Geschwindigkeiten und dann immer wieder neue Angebote und Datenverwaltung abspeichern und Kenntnis daraus ziehen. So, die Herausforderung ist wirklich, dass wir als Organisationen halbwegs versuchen, Schritt zu halten, die Technologien anwenden, und dann gucken, wie es Unternehmen verändert und wie es vor allen Dingen auch die Kommunikation mit dem Gast verändern kann. Nämlich viel, viel, viel persönlicher, viel individueller. Und damit entstehen ganz viele tolle Potenziale auch für die Reisebranche.
Wie nutzen Sie es denn konkret beispielsweise bei Ihnen in der Firma?
Wir bauen es inzwischen in alle Prozesse ein. Also Marktforschung beispielsweise. Für uns sind Marktforschung, Daten und daraus generiertes Wissen enorm wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Und früher war es so, da saß eine tolle Kollegin und hat Daten eingegeben in Excel-Listen. Und heute hilft uns KI, nicht nur diese Daten einzugeben, sondern Wissen daraus zu generieren, Ableitungen zu treffen. Wenn wir Podcasts vorbereiten beispielsweise, ja, dann nutzen wir natürlich auch KI, um das vorzubereiten. Sowohl auf Fragestellungen, die kommen können, aber auch mögliche Antworten. Wenn wir Content produzieren, Filme und Bilder, dann überlegen wir, ob wir das selber noch machen oder ob es über KI geht. Wir arbeiten viel mit Agenturen zusammen und wir merken, dass an der einen oder anderen Stelle das Agenturbusiness erodiert. Warum? Weil KI das übernimmt. Das heißt, bei nahezu jedem Prozess beschäftigen wir uns mit der Frage, was davon kann über KI auch gemacht werden.
Sie haben ein anderes großes Thema angesprochen, was für Sie auch eine große Rolle spielt. Das ist das Thema Lebensqualität und Reputation der 1,85 Millionen. Jetzt haben wir sie schon so oft genannt, Hamburgerinnen und Hamburger. Was ist denn da aus Ihrer Sicht momentan so die größte Herausforderung oder woran arbeiten Sie da am intensivsten?
Wir versuchen Plattformen zu schaffen, wo wir im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern sein können. Wir haben letztes Jahr ein Food Festival entwickelt, Open Mouth, wo wir die Kulinarik in Hamburg vorgestellt haben. Das war in erster Linie, war es auch dafür da, um Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu zeigen, wie vielfältig die Kulinarik-Szene in Hamburg ist. Wir arbeiten gerade an einem Volunteer-Programm, wo wir versuchen, Hamburgerinnen und Hamburger zu involvieren. Wir werden im nächsten Jahr zu Beginn des neuen Jahres ein Projekt wieder auf die Straße bringen, Deine Stadt, Deine Hotels, wo wir Hamburgerinnen und Hamburger einladen, die Hotels in Hamburg zu besuchen. Warum? Das ist natürlich etwas, was normalerweise überhaupt nicht auf der Hand liegt. Man kennt Hotels in München, in Salzburg, in Bangkok, aber weiß ja kaum, was Hotels hier in Hamburg zu bieten haben. Und früher waren Hotels Places of Lost Souls. Also Hotelbars waren Places of Lost Souls. Man ist in die Hotelbar gegangen und hat sich gefragt, um Gottes Willen, wer ist denn hier? Heutzutage sind Hotels wie beispielsweise das 25 Hours, das Pier 3, sind Third Places. Das sind Orte, die sich wie ein Wohnzimmer anfühlen, die Gastronomieeinrichtungen bieten, Bars bieten, die auch für Hamburgerinnen und Hamburger interessant sind. Und Hotels gestalten Stadtteile mit. Nehmen Sie Villa Viva von Viva Con Agua. Ja, also ein Hotel, was ganz bewusst auch im Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ist in dem Stadtteil, was darauf setzt, die Bedürfnisse der Menschen, die dort leben, zu verstehen und was nicht dort gelandet ist wie ein UFO, sondern Teil der Nachbarschaft ist. Und das wollen wir mit dem Projekt Deine Stadt, Deine Hotels auch deutlich machen.
Das kann ich übrigens persönlich nur empfehlen. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in Leipzig im Hotel übernachtet, bewusst. Und es war eine gute Entscheidung, weil man eine ganz andere Perspektive auch nochmal auf die Stadt bekommt. Ja.
Total. Und in meinen Augen sind es auch nicht nur die Hotels, sondern ich weiß nicht, wer als Hamburgerin und Hamburger zum letzten Mal eine Stadtrundfahrt gemacht hat. Wie cool auch mal die eigene Stadt wirklich zu erkunden. Und wir haben zum Glück alle Corona hinter uns gelassen, aber da war das auch eine ganz wichtige Kampagne, Urlaub in der eigenen Stadt mal zu machen und die eigene Stadt kennenzulernen. Und wie häufig ist es so, dass man Straßenzüge eher in Bangkok kennt als in Barmbek oder Wandsbek?
Michael Otremba im Brand 1 Podcast. Und ich danke sehr für die Zeit und das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Bollert.
Ganz am Ende würde ich mich natürlich schon noch freuen, wenn Sie mir verraten, wo Sie eigentlich Ihr Franzbrötchen am liebsten essen.
Das würden Sie gerne wissen, Herr Bollert, oder? Es gibt in Hamburg ganz viele tolle kleine Bars und Cafés, wo Sie mich treffen können, sei es in Ottensen, in Altona oder auch in Barmbek und Wandsbek. Aber in die Falle tappe ich jetzt gerade nicht.
Na gut, ein Versuch war es wert, würde ich sagen. Ja, aber danke.
Ja.
Den angesprochenen Text über Airbnb und das geplante Verbot in Barcelona von Harald Wildenbrock findet ihr in der aktuellen Brand 1. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und auch hier im Podcast beschäftigen wir uns im August noch ein bisschen intensiver mit dem Thema Urlaub und Tourismus. Unter anderem werden wir auch noch mal ausführlicher darüber sprechen, wie viel Einfluss Reiseinfluencer tatsächlich auf die Urlaubsplanung haben. Alle schon erschienenen Folgen zum Schwerpunkt Tourismus findet ihr auch in den Shownotes. Und wir schließen jetzt für diese Woche hier an dieser Stelle und hoffen, dass euch der Aufenthalt in meinem zweiten Zuhause ein bisschen gefallen hat. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir öffnen dann wieder nächsten Freitag und auch dann wieder für eine gute halbe Stunde Podcast. Macht's gut und kommt gern wieder.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.